Einen wunderschönen guten Tag oder guten Morgen oder guten Abend, guten Nachmittag aus der Podcast-Werkstatt. Mein Name ist Daniel Rossmann, ich bin der Geschäftsführer der Podcast-Werkstatt und heute via Riverside mit mir verbunden, Anja Malenschek. Hallo Anja.
Guten Morgen.
Anja hat extrem gut das Mikrofon angesteckt. Anja ist ungefähr 27 Jahre bei der Podcast-Werkstatt und heute wieder was Neues gelernt. Es funktioniert richtig gut.
Es funktioniert richtig gut, aber da ist ungefähr so viel Kabelsalat, dass ich schauen muss, dass ich auf nichts draufsteige und nichts ausstecke während der Aufnahme.
Ja, aber es ist gut. Du bist vegetarisch, du passt dieses Salat-Ding eigentlich sehr gut.
Das stimmt.
Bei mir würde Wurstsalat am Schreibtisch liegen.
Daniel, wie viel Kaffee hast du heute schon getrunken?
Boah, ich glaube 5 oder so waren sie bis jetzt.
Es ist 9.40 Uhr.
Ja, aber ich muss auch sagen, ich bin ja schon seit, glaube ich, 7 am Hustlen. Und ja, 7, 8, das sind schon fast 3 Stunden, 5 Kaffee, das heißt, das sind nicht einmal 2 Kaffee fast pro Stunde. Also es ist ganz okay und der Körper braucht Flüssigkeit, hat es geheißen.
Ja, genau, ja.
Und du hast da eine Idee gehabt schon wieder, alle haben immer Ideen, welche Episoden wir produzieren, welche wir aufnehmen. Du hast da eine gute Idee gehabt und zwar geht es darum, also in dieser Episode geht es darum, wie sich das in den letzten Jahren, dieses ganze Business, die Arbeit einer Podcast-Agentur verändert hat. Und ich habe zuerst nicht so genau gewusst, worüber man eigentlich reden sollte. Und dann sind mir, glaube ich, 5 oder 6 so gute Themen eingefallen. Und dann habe ich da eine Vorbereitung gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, da kann man wirklich über sehr, sehr viel reden, was sich jetzt mit der Zeit verändert hat. Weil eigentlich hat sich ja ziemlich rasant verändert.
Ja, naja, ich bin jetzt seit fast 4 Jahren dabei. 4 Jahre sind es dann im November. Und wenn ich mich erinnern kann, wie wir noch vor 3 bis 4 Jahren gearbeitet haben und im Vergleich zu jetzt, das ist eigentlich, fast ein anderer Job, muss ich sagen.
Es ist fast ein anderer Job. Wenn ich mich noch erinnern kann, wie ich mit dem Daniel Kosak Rosi und Kosi aufgenommen habe ganz am Anfang, da war es noch fast so, also ganz früher, das erzählt der Opa vom Krieg, das war so 2017.
Hast du noch so alte Fotos vielleicht, so schwarz-weiß?
Genau, wir haben schwarz-weiß Fotos, wo wir im Wiener Riesenrad zum Beispiel aufgenommen haben. Und es hat ja damals, also Podcasten hat es 2017 schon gegeben, also in Österreich ein bisschen, aber in Deutschland schon mehr und in den USA sowieso.
Sowieso, ja.
Und da hat es noch nicht so viel gute Technik gegeben. Also die Aufnahmegeräte die gibt es schon länger, diese Zoom H6, die wir damals verwendet haben, die gibt es schon lange, weil das verwenden auch MusikerInnen und Musiker oder generell Menschen, die irgendwas mit einem Mikrofon aufnehmen. Aber wir haben damals mit dem Computer aufgenommen und zwar, eigentlich habe ich angefangen wie Billie Eilish mit dem Garage Band. Und ich habe 2 Mikrofone gehabt, das waren diese riesengroßen, zylindrischen, weißen USB-Mikrofone. Da hat eins, glaube ich, 5 Kilo gehabt. Und die waren mit einem USB-Kabel angeschlossen. Es war auf der einen Seite so ein Stecker wie ein Druckerkabel. Das hat so ähnlich ausgeschaut wie ein Druckerkabel, so ein quadratischer Stecker. Und auf der anderen Seite ein USB-Stecker. Und dann haben wir das mit GarageBand aufgenommen. Aber das Problem war bei dieser Aufnahme, sobald sich da irgendwas bewegt hat, da hat dieser USB-Stecker einen leichten Wackelkontakt gehabt. Einen Wackelkontakt hat dieser USB-Stecker gehabt und dann haben sich die Spuren verschoben. Das heißt, mit Vordauer der Episode waren einfach die 2 Spuren nicht mehr synchron und das war halt dann so, es war eine komplette Katastrophe, weil man hat einfach nicht nur die Episode schneiden müssen, sondern man hat auch müssen die Spuren verschieben. Das ist ein bisschen so wie, wenn sich Video und Audio nicht zu 100% bis zum Schluss quasi synchron verhalten. Und das war dort aber nur Audio hat sich schon nicht synchron verhalten.
Ja, aber das ist wie wenn man zum Beispiel die Wireless-Mikrofone hat, das kann ja auch passieren, ne? Vor allem, wenn man dann mit mehr als 2 Mikrofonen aufnimmt, aber das hat man mit ein paar Klicks dann synchronisiert und dann geht das durchgehen für die ganze Episode.
Aber, genau. Aber jetzt, früher war es so, dass einfach, es hat passieren können, dass ein Mikrofon quasi den Kontakt verloren hat und dann Und dann hat sich die Spur verschoben und du hast einfach, weil ja meine Stimme zum Beispiel ein Mikrofon vom Gegenüber drinnen war, jetzt habe ich immer so einen Hall und mich doppelt gehört, oder mein Gegenüber doppelt gehört, und wir waren ja drei Leute und da haben sich die Spuren unterschiedlich verschoben, je nachdem wie der Wackelkontakt sich ausgewirkt hat. Das ganze Problem hat sich dann mit diesem XLR-Kabel und dem Zoom H6 verbessert, aber generell hat die Technik einen brutalen Sprung gemacht. Also wenn ich mir zum Beispiel anschaue, du hast ja zum Beispiel aufgeschrieben, dass wir mit diesen Wireless-Mikrofonen beziehungsweise mit diesem Rode, die wir jetzt gerade letztes Jahr gekauft haben, das ist ja eigentlich ein technisches Wunderwerk, diese Ansteckmikros, mit dem sehr viele InfluencerInnen arbeiten.
Mhm.
So ein Set hat ja vor 7, 8 Jahren noch, weiß ich nicht, 1.000, 2.000, 3.000 Euro gekostet.
Das ja, und das hat aber nicht so gut funktioniert. Weil ja, da kann eigentlich fast nichts ja. schief gehen. Du kannst nicht übersteuern. Das ist unbezahlte Werbung, by the way.
Ja, genau.
Wir kriegen nichts dafür.
An Rode. Ja, nein, das ist wirklich sehr zu empfehlen. Das empfehlen. Wir kriegen hin und wieder so eine Anfrage, wo halt irgendjemand eine Idee hat, okay, ich würde gerne podcasten und habe aber weiß nicht, kein Geld für ein Setting, will selber Post produzieren, was mache ich am besten? Und dann ist meistens die Empfehlung, okay, nimm diese Rode Wireless Pro Hasens, oder?
Genau.
Rode Wireless Pro, und mit den Dingern kannst du ganz wenig falsch machen. Also es kann passieren, dass du vergisst, einen Knopf drücken oder so, okay, aber wenn...
Aber es gibt einen Knopf, den du drücken kannst, das ist für beide Receiver.
Ja, es kann passieren, dass du den Knopf vergisst, aber das hat sich schon, also das ist in Wahrheit wirklich Watschen mhm. einfach für unser deutsches Publikum.
Ja, und es müsste wirklich ein brutaler Lärm im Hintergrund da sein, dass irgendwas schief geht. Also selbst wenn irgendwas ja. raschelt oder es gibt, keine Ahnung, irgendwie entfernte Baustelle oder sowas,
da ist es,
macht
es ist
das
sogar,
überhaupt nichts.
Es ist sogar aufwendiger, das rohe Audiomaterial zu bekommen, wenn man jetzt zum Beispiel Hintergrundgeräusche haben will.
Ja.
Du musst quasi das Ding extra einstellen und dem Ding sagen, bitte nimm jetzt alles auf und auch jetzt rundum die Hintergrundgeräusche. Wenn man jetzt so eine rohe Variante haben will. Wir haben mal für die Stadt Wien was aufgenommen. Kannst du dich noch erinnern, dass
ja.
diesen Podcast über
die
Geräusche
Töne,
in der Stadt
genau,
Töne,
ja.
Das wäre mit diesem Rode gar nicht gegangen.
Stimmt, weil das filtert ja eigentlich schon alles
ja, genau.
aus. Man würde das aufnehmen bei der Straße und so, wo sind alle?
Ja genau, Straßenbahngeräusche. Mm-mm, lass das Rode leider nicht zu.
Gut, im Sommer 2025 wird das eigentlich eh so sich anhören, weil es fährt ja eh nichts.
Ja, das stimmt.
In Wien steht alles.
Ja, das stimmt. Aber das ist eigentlich total gut für uns jetzt, weil es für uns viel weniger Aufwand bedeutet. Und auch jetzt für so Independent-PodcasterInnen ist es einfach wesentlich leichter geworden. Also ich merke, wenn ich jemanden sage, okay, wie viel Kohle brauchst du für Podcast-Equipment? Das war vor 5, 6 Jahren, waren das schon so mit den ganzen Mikrofonständer und die ganzen Kabel und Aufnahmegeräte 1.000, 1.500 Euro, je nachdem. Jetzt bist du eigentlich mit 300, 400 Euro dabei, ja. wenn du mal selber probieren willst. Also du hast zum Beispiel mit deinem Podcast mit der Sandy, da ist dieses Aufnahme-Equipment jetzt auch nicht so extrem teuer, oder? Also du nimmst meistens mit den Shure-Mikrofonen auf?
Genau.
Oder? Und mit dem Zoom H6?
Ja, genau. Einfach mit dem, was wir sonst so im Standard Studio-Aufnahmen
genau.
verwenden.
Aber auch mit den Rode-Mikrofonen, oder? Die hast du dir
Gelegentlich, genau. Die Sandy hat sie eh schon auch und ich verwende dann frecherweise einfach die Arbeitsmikrofone, wo ich dann natürlich das ganze Material sorgfältig lösche.
Muss ich der Steuerberaterin sagen, da gibt es hier einen Sachbezug. Zum
ja, genau. Dass wir das absetzen, gell? Steilig.
12 Cent. ja.
Pro Episode? Ui.
Nein, pro Monat, glaube ich. Aber ich bin Gott sei Dank kein Steuerberater, ich kenne mich null aus. Ich sage es ja besser nicht. Ja, aber das ist wirklich vom technischen Aufwand her ist es wesentlich besser geworden. Es gibt jetzt natürlich noch immer Produktionen und so Full-Service-Produktionen mit großen Unternehmen zum Beispiel, wo du jetzt nicht mit dem billigsten Material hinfährst einfach. Jetzt, es ist halt so ein Mikrofon, so wie ich es jetzt zum Beispiel da bei mir habe oder das du hast, das ist schon nochmal was anderes als jetzt diese Rode Wireless Pro. Die haben auch ein kleines Problem, da gehen eigentlich, also nicht eigentlich, sondern da gehen nur zwei Spuren. Und wenn du eine Produktion hast mit drei Personen, dann brauchst du eigentlich zwei von den Sets und dann bist du schon wieder 650 oder 660 Euro los, weil 330, glaube ich, kostet auch so ein Set. Das geht nur für zwei Personen. Aber grundsätzlich ist es schon sehr, sehr einfach. Und was auch noch einfacher geworden ist, ist die Postproduktion.
Postproduktion.
Das ist eh etwas, was die fast am allermeisten betrifft.
Ja, also mich und Lukas und
genau.
Naja, ich kann mich noch erinnern, dass vor, ich glaube, das ist wirklich nicht einmal 2 Jahre her, wo wir auf Phonik noch nicht gekannt haben, beziehungsweise es war eigentlich noch nicht so einfach zu bedienen wie jetzt. Ja. Und da haben wir ja wahnsinnig viel selber einstellen müssen im Audition und teilweise mit D-Noise gearbeitet und D-Reverb oder sogar ein bisschen mit Equalizer herumprobiert, aber es war am Ende nie, es hat am Ende nie so gut klungen.
Ja, und bei Härtefällen haben wir das dann tatsächlich an Sounddesigner oder so einen Tontechniker geschickt. Das
ja.
ist ein Grazer, der das an der Uni unterrichtet. Der hat unsere kaputten Episoden dann kaputt und Anführungszeichen repariert. Da muss ich aber dazu sagen, die waren meistens waren das Episoden, die wir von jemandem gekriegt haben, die jemand anders produziert hat.
Genau, oder die zum Beispiel online aufgenommen wurden und wo einfach ein massiver Hall war irgendwo. Aber selbst jetzt, wo wir ein paar Formate haben, wir nur online, mit Online-Aufnahmen. Und da kann man auch nicht davon ausgehen, dass jeder ein gutes Mikrofon oder ein gutes Setting hat.
Ja,
teilweise sind das schon ziemlich schwierige Aufnahmen und mit Auphonic kann man aber sehr gut rausholen.
Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie wir für die Kellag was produziert haben. Und da haben wir auf der Tonspur vom Mikrofon so ein durchgehendes drauf gehabt. 1 Stunde, 10 Minuten.
Zahnarztgeräusche.
Man hat es im Mikrofon nicht gehört und wir haben es erst dann gehört nach der, bei der Postproduktion. Wir sind da drauf gekommen, was der Fehler war. Der Fehler war, dass das LED-Licht, das wir bei dieser Videoproduktion verwendet haben, im selben Stromkreis war wie die Mikrofone und dieses LED Licht hat die Eigenschaft, dass es nicht nur Strom aus der Steckdose saugt, sondern auch Strom in die Steckdose zurückführt. Und generell Stromquellen immer ein bisschen ein Thema. Und jetzt würde mich interessieren, ob wir diese Episode, die haben wir dann an diesen Tontechniker geschickt, diesen Sound Engineer. Jetzt würde mich interessieren, ob wir das mit diesen KI-Lösungen, mit denen wir arbeiten, noch besser funktionieren wird.
Es wird auf jeden Fall gut klingen.
Wir haben ja jetzt im Vorfeld dieser Aufnahme, hast du dein MacBook angesteckt? Und habe ich sofort ein auf der Spur gehabt, weil diese Mikrofone so empfindlich sind. Aber ich glaube, dass das jetzt mit zum Beispiel Auphonic oder mit Adobe Enhance, mit dem ich auch noch gerne arbeite, ziemlich gut rauszubekommen wäre. Aber das hat sich schon verändert. Jetzt ist ja Auphonic dabei, dass sie Füllwörter rausschneiden von allein. Ah, da bin ich kein großer Fan davon.
Wobei, es funktioniert ziemlich gut. Man muss aber dann trotzdem noch immer alles durchhören.
Ja.
Die schneiden nicht zu viel weg. Ja? Man muss aber ein bisschen schauen, bei wem, weil es kommt ein bisschen darauf an, welcher Sprecher und wie diese Füllwörter erkannt werden. Es sind aber eigentlich hauptsächlich wirklich nur die M's.
Also mich würde interessieren, wie viel Zeit das spart tatsächlich. Also jetzt aus einer wirtschaftlichen Perspektive betrachtet, als Unternehmen. Weil es kann jetzt, ich glaube, es kommt ein bisschen auf die Episode drauf an, aber wie viel wird denn das tatsächlich sparen?
Na, ich habe eine Episode von, soll man das erwähnen, Kramer?
Wir erwähnen die Episode von Kramer.
Ja.
Natürlich.
Na gut,
wir erwähnen alles.
Wir erwähnen alles. Wir hören uns. Ich habe eine Episode vom Kramer ohne diese Funktion geschnitten und dann eine mit. Ich meine, man muss natürlich trotzdem durchhören, aber da sind einige M's drinnen gewesen in der einen, wo ich das nicht eingeschaltet habe. Und ich glaube, ihm ist es einfach lieber, dass wir das ausschneiden. Ist auch legitim.
Genau, das machen wir eh bei den allermeisten Episoden.
Also
wir haben Episoden, wo wir wissen, okay, da müssen wir nicht da. Wir haben aber auch Episoden, wo wir wissen, okay, da sind sehr viele M's oder unnötige Pausen drinnen.
Genau.
Ich denke mir halt, hin und wieder ist so ein M eigentlich ganz cool. Also es passt ja hin und wieder rein. Also man muss jetzt nicht alle Ams rausschneiden. Wir haben jetzt auch zum Beispiel einen Kunden, wo wir jede Pause, auch wenn sie noch so passend ist, rausschneiden müssen. Und das ist dann auch schwierig, weil da geht ein bisschen was von dieser Seele verloren, von dieser sogenannten.
Ja, auch von der Dynamik, ne? Von der Gesprächsdynamik. Ja. Weil das ist ja auch noch ein Unterschied, wenn wir zwar jetzt zum Beispiel einfach so labern ein bisschen. Es ist quasi ein technischer Laber-Podcast oder ob es jetzt Medizin. Ja, das wird jetzt aufgenommen in die neue Studie von OMR ja, und genau.
Vielleicht sollte dem Daniel Eckhoff, wie heißt das, Instagram schreiben, dass er auf Spotify ein neues Genre einführen soll, weil ja. er hat erst 250 Genres.
Es gibt aber eigentlich eh schon einige Podcasts, wo es um genau das geht.
Technische also. Lava-Podcasts.
Ja?
Ja, das stimmt. Aber ja, na.
Bei der Postproduktion waren wir gerade da.
Bei der Postproduktion waren wir in meinen Vorträgen oder Workshops sage ich halt immer und jedes Mal, und das mache ich nicht, weil wir weniger Arbeit haben wollen, sondern das mache ich so aus Überzeugung. Es ist auch hin und wieder gar nicht so schlecht, wenn man jemanden beim Denken zuhört. Wenn der jetzt also, wenn er vielleicht nicht genau weiß, was die Antwort auf eine Frage ist, heißt das ja auch schon ein bisschen was. Gerade so bei PolitikerInnen-Interviews oder bei so ExpertInnen-Interviews ist das oft ganz gut, wenn jetzt eine Frage gestellt wird und die Antwort kommt halt nicht sofort in der nächsten Hundertstelsekunde, sondern man hört halt auch was raus, wenn jemand nicht sofort die Antwort weiß. Und das ist dann schade, wenn das fehlt.
Aber weißt du, was schon praktisch ist? Das geht halt meistens nur, wenn man in separaten Räumen aufnimmt, so wie wir jetzt zwei. Wenn die andere Person die ganze Zeit im Hintergrund sagt.
Ja.
Und da muss ich schon sagen, mir fällt das schon auf, wenn das diese regelmäßigen Abstände oder auch unregelmäßigen Abstände von AIMS sind. Mhm.
Ja. Es ist ja irgendwann sieht man es sogar. Irgendwann ist es gar nicht mehr so, dass man es hört, sondern es schaut aus wie ein Fingerabdruck quasi. Und das kann man total gut zuordnen. Ja, wenn das automatisch rausgeschnitten wird, ist es natürlich super, weil es ist eigentlich eine komplett sinnlose. Also sinnlos nicht, aber die Arbeit ist einfach sehr mühsam.
Ja.
Das Gleiche ist ja beim Transkribieren zum Beispiel.
Ja, ein Wahnsinn.
Zeiten gegeben, da haben wir noch 11 bis 15 A4 Seiten transkribiert beim Zuhören.
Ja.
Es ist auch nicht so lange her. Es ist so 2-3 Jahre her.
Ja, ich weiß, weil wir hatten noch Aufträge, wo wir das wirklich händisch gemacht haben, weil die automatischen Transkripte noch so schlecht waren, dass sich das eigentlich nicht ausgezahlt hat.
Ja, und ich muss auch sagen, ich will das ja zum Beispiel gar nicht verrechnen. Ich will jetzt, also wir haben es ja verrechnen müssen, aber ich will ja gar nicht die Zeit dafür verbrauchen müssen, um sowas zu transkribieren. Weil
ja, ich weiß.
Zum Beispiel öffentliche Auftraggeber, Auftraggeberinnen sind, die sind dann gesetzlich dazu verpflichtet, das Ganze barrierefrei zur Verfügung zu stellen. Und bei Audio ist es dann so, dass das halt auch als Text veröffentlicht wird. Und so eine Episode mit 45 Minuten hat, weiß ich nicht, 11 bis 15 A4 Seiten Text.
Und ich weiß, dass ich mir da noch einberechnen hat müssen immer, okay, an dem Tag kann ich nur das und das machen, weil ich muss halt transkribieren, stundenlang.
Katastrophe. Was? Und jetzt ist es, und witzigerweise, ich habe bis vor kurzem für sowas noch HappyScribe verwendet. Und jetzt mittlerweile lade ich die Episode, wenn ich sowas transkribieren muss, auf Riverside hoch.
Ja.
Und dann lasse ich Riverside transkribieren. Riverside.fm. Auch eine unbezahlte Werbung. Muss man dazu
Wir sagen. Nehmen gerade auch in Riverside auf, by the way.
Ja, das stimmt. Aber ja, das funktioniert richtig gut. Wo es nicht so gut funktioniert, ist Dialekt. Also so richtiger Dialekt. Österreichischer Dialekt, da tut sich schwer. Also ich nehme ja dieses Im Blätterwald zum Beispiel auf. Und da hole ich mir auch immer das Transkript raus, weil ich halt dann aus diesem Transkript irgendwie Shownotes generiere. Und da versteht Riverside dann den Kärntner Dialekt nicht immer.
Aber es ist aber manchmal ziemlich witzig, was für Snippet-Vorschläge bzw. die Shownotes-Vorschläge dann daraus entstehen. Also das muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen, diese automatisch erstellten Texte gerade bei solchen Episoden.
Ja, ich bin generell ein richtig arger Gegner gegen diese KI-generierten Texte.
Ja, genau.
Wenn es mir komplett egal ist, was in diesen Shownotes steht, dann haue ich dieses gesamte Transkript ins ChatGPT. Ich arbeite jeden Tag mit ChatGPT, wirklich jeden Tag. Ich glaube sogar jede Stunde, einmal mindestens. Aber zur Recherche, und ich nehme dann dort keinen Text raus. Weil die Texte von ChatGPT klingen alle zu 100% gleich. Es ist so wie ein Lied auf Ö3. Es ist, wenn du jetzt Ö3 einschaltest und du schaltest in 3 Stunden Ö3 ein, du hörst einfach diesen Ö3-Filter, diesen ominösen, das klingt einfach, egal welches Lied, ob das jetzt, was nicht, der Queen ist oder Backstreet Boys, es klingt zu 100% gleich. Und das ist bei diesen ChatGPT-Texten, wir lesen ja zum Beispiel auch Blogbeiträge von der vom Mitbewerb, die dann von unserer Webseite kopiert werden und dann wird einfach der Text von unserer Webseite ins ChatGPT reingehaut und die sagen dann zu ChatGPT, bitte schreib dann ein bisschen um. Es ist egal, um welches Thema es geht, es klingt jeder ChatGPT-Text gleich. Und die allerbesten sind dann die, die noch mit den Emojis arbeiten, die ChatGPT ausspuckt. Ich mache es zum Beispiel dann so, ich hau dieses Transkript ins ChatGPT, sag, fasse mir diese Episode in 3 Sätzen zusammen, bitte verwende keine Emojis und bitte ausschließlich als Fließtext. Und dann habe ich einen Fließtext da, das sind dann 3 Sätze und die 3 Sätze baue ich dann selber noch ein bisschen um, damit es nicht komplett gleich klingt und dann nimm es, aber auch nur bei Projekten, die erstens jetzt nicht bezahlt sind, also bei so Eigenformaten, wo es mir jetzt persönlich nicht so wichtig ist, dass da in den Shownotes was Schlaues drin steht, weil ich bin nicht so der Typ, der glaubt, dass Shownotes wichtig sind.
Das haben wir ja gestern besprochen. Kamen und ich gesagt haben, na sicher, schaue ich immer in die Shownotes. Ich verweise auch immer in die Shownotes.
Genau. Und dann kann man es zum Beispiel kontrollieren bei einem Call to Action. Und dann sieht man, dass von, weiß ich nicht, 10.000 Menschen, die Episode gehört haben, haben 17 Personen in den Shownotes was draufgeklickt. Also ich behaupte, man kann in den Shownotes egal was reinschreiben, es wird niemanden auffallen. Aber ich kann es auch verstehen, wenn da jemand einfach der Ordnung halber einen guten und schönen Text drinnen haben will. Und wenn ein Text drinnen steht, dann soll er halt nicht von ChatGPT rauskopiert werden, weil das ist einfach das Schlimmste überhaupt.
Es ist ein bisschen peinlich und es klingt wirklich für jedes Podcast-Format klingt das gleich, ob das jetzt ein Comedy-Podcast ist oder ob das ein Ministerium-Podcast ist. Die Shownotes, die KI-generierten Shownotes sind fast 1:1 vom Feeling her. Ne?
Ja, vom Wording her, die Sprachmelodie quasi von diesem Computer. Es ist immer das Gleiche. Aber es macht halt schon trotzdem Sinn, die KI zu nutzen, um sowas zu transkribieren, weil da gibt es dann halt auch keine Ausdrucksweise. Sondern da ist einfach das da. Man muss das natürlich dann trotzdem nochmal durchlesen. Aber so, wie lange hast du gebraucht fürs Transkribieren mit der Hand quasi für eine Episode?
Du meinst früher?
Früher.
Wo das noch nicht möglich war. Ja, es kommt ein bisschen drauf an, wie viele Leute gesprochen haben und wie sie gesprochen haben. Es gab ein paar Leute, die sehr, sehr schnell gesprochen haben, zum Beispiel unser Ex-Bundesminister Martin Kocher. Bei ihm waren die Transkripte immer etwas länger und da habe ich natürlich dann auch ein bisschen mehr tippen müssen.
Und vor allem hat er nicht nur schnell gesprochen, sondern er hat auch in einer sehr wissenschaftlichen Sprache gesprochen.
Genau.
Es ist dann, ja, aber ungefähr.
Die Satzzeichen. Ja, also, das kann ich schwer sagen, aber ich habe, glaube ich, sicher pro Transkript sicher 5 oder 6 Stunden gebraucht für eine, sagen wir so, 30 bis 45 Minuten lange Episode.
Genau.
Damit es wirklich gut ist, ja.
Und ich habe aber nicht 500 bis 600 Euro verrechnen können, sondern das waren dann irgendwie, weiß ich nicht, 150 Euro, so. Es war mehr oder weniger so eine Aufwandsentschädigung, weil das halt einfach keiner zahlt. Also das ist halt immer ein bisschen schwierig. Und jetzt, ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt dafür verrechnen. Es ist jedenfalls wesentlich weniger, weil es ist noch immer Aufwand. Aber halt nicht mehr 5-6 Stunden.
Ja, man muss schon drüber lesen, aber es ist wenig zum Korrigieren. Und wenn, dann sind es eher die Namen, Ortschaften und so weiter.
Ja, genau, das stimmt. Wo auch Transkripte erstellt werden, automatisch, das ist zum Beispiel bei Premiere, wenn wir Videos produzieren, jetzt vor allem für Videos, für Hochformate, für Untertitel. Da habe ich die Erfahrung gemacht, dass das bei Premiere zwar super funktioniert, es funktioniert da wesentlich einfacher als noch vor, weiß ich nicht, 5, 6, 7 Jahren. Also ich habe das auch schon sehr viel früher gemacht, auch noch mit, wie hat das geheißen, iMovie auf dem Mac. Aber es funktioniert jetzt die Transkription, die automatische, wesentlich schlechter sogar noch als bei Riverside, wenn es jetzt um Dialekte geht. Also ich habe zum Beispiel für einen Comedian einmal automatische Transkripte erstellen lassen, der auch im Dialekt redet und da ist jedes Wort, das nicht wirklich schön gesprochen ist, falsch gewesen. Und
jetzt im Premiere Pro, ne?
Im Premiere Pro, ja, das ist dieses Adobe Premiere Pro. Aber es ist jetzt schon wesentlich einfacher. Ich glaube, also wir haben einmal eine Zeit lang, oder ich habe einmal eine Zeit lang, weil ich mich mit Premiere Pro so gut wie gar nicht auskenne. Für sowas nutze ich zum Beispiel ChatGPT. Da sage ich zu ChatGPT, hey, ich habe Premiere Pro und ich will Videos untertiteln, mach mir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie das funktioniert und seitdem kann ich es. Und wenn ich jetzt nachschauen will, dann suche ich einfach in meiner ChatGPT im Suchverlauf, was ich schon alles gesucht habe, genau wieder nach der Anleitung. Und das funktioniert ganz gut. Aber ich habe dann, bevor ich das mit Premiere Pro gemacht habe, habe ich es mit CapCut versucht. Das hat auch watschen einfach funktioniert. Also das kann wirklich jeder. Mhm. Aber diese Apps oder Programme sind jetzt nicht unbedingt für die deutsche Sprache gebaut. Also das war am Anfang noch extrem schlecht. Das war alles auf Englisch ausgelegt. Dialekte in Deutsch sowieso nicht. Jetzt funktioniert es eh schon ein bisschen besser. CapCut funktioniert auch schon ein bisschen besser. Aber bei CapCut zum Beispiel hast du ja das Thema, dass die Schriftart keine Umlaute kennt. Mhm. Also Ä oder Ü oder Ö, was in Österreich in jedem dritten Wort vorkommt. Du hast nachher diese komischen Großbuchstaben Us. Man sieht das hin und wieder auf Instagram, wenn irgendwelche Umlaute in Großbuchstaben geschrieben werden, dann nimmt CapCut einfach von irgendeiner Default-Schriftart diesen Umlaut und fügt ihn zu diesem Font dazu. Ach. Und deswegen können wir CapCut nicht verwenden. Deswegen müssen wir mit einem professionellen Programm wie Premiere arbeiten, weil wir können jetzt nicht an Kunden Hochformat-Videos verkaufen mit Untertiteln.
Mit falschen Untertiteln.
Und dann ist einfach irgendein Ü drinnen in Großbuchstaben. Und man kann das aber in CapCut, es geht nicht jede Schriftart. Also man kann dieses Pro, CapCut Pro, um, weiß ich nicht, 100 Euro, kaufen.
Dann aber glaubst du, das ist ja einfach eine Frage der Zeit, bis sie das auch hinkriegen? Müssen wir uns anschauen.
Ich weiß nicht, wie wichtig denn der österreichische oder deutsche Markt ist. Also wahrscheinlich schon wichtig, aber es hat bis jetzt auch funktioniert und die riesen Influencer mit zig Millionen Publikum, denen war das halt auch dann teilweise komplett egal, wie die Untertitel ausschauen. Also ich würde mir jetzt zum Beispiel nicht trauen, etwas für die OMV zu untertiteln. Und dann ist dort das Ü in einer anderen Schriftart oder das Ö.
Also war groß geschrieben oder einfach in den Sonderzeichen.
Ja, das funktioniert jetzt für im privaten Gebrauch, funktioniert, wenn es dann komplett egal ist, aber wir können es zum Beispiel für Kunden so nicht machen. Ja, deswegen müssen wir es halt dann mit Premiere zum Beispiel machen. Ja, aber da hat sich auch schon einiges verändert und getan, weil wenn du vor 10 Jahren Video-Equipment gehabt hast, mit dem du Videos produziert hast, du hast ja keine gute Kamera zum Filmen unter, weiß ich nicht, 2.000, 3.000 Euro krieg. Und jetzt gibt's schon Möglichkeiten, also wenn ich mir allein jetzt zum Beispiel diese MacBook-Kamera anschaue, die ist jetzt zwar bei mir wahrscheinlich, schaut es ein bisschen verpixelt aus, aber du bist zum Beispiel, du hast der MacBook Air, oder?
Ja, genau, ja. Ist ja auch nicht mehr der neueste, aber
bei dir ist das schon gestochen scharf. Und das sind einfach nur so quasi die standardmäßig eingebauten Kameras. Das hat sich schon sehr verändert. Auch das ganze Equipment von dem Ganzen. Das finde ich zum Beispiel schon sehr gut, weil dadurch musst du jetzt keine eigene Videoproduktionsfirma sein, die 4, 5 Videoproducer hat, um auch dieses Medium Video anbieten zu können. Also du brauchst jetzt keine 30.000 Euro mehr für ein riesengroßes Video-Equipment, sondern das geht einfach schon wesentlich günstiger und einfacher zu bewerkstelligen.
Ja, und das geht auch eigentlich viel schneller, ne? Weil wenn wir jetzt zum Beispiel das vergleichen mit, okay, Transkripte sind natürlich die eigene Geschichte, aber auch Videos und Audio, wir schneiden einfach schon viel schneller dadurch, dass diese ganzen Tools zur Verfügung stehen.
Das stimmt, ja. Das war ja früher, also da reden wir jetzt von vor 4, 5, 6 Jahren, war das schon noch ein Riesenaufwand mit, also ein Riesenaufwand, einfach Videos anbieten zu können. Mhm. Also jetzt weiß ich, wir können Videos produzieren. Jetzt weiß ich, ich traue mich sofort, ein Video anzubieten für eine Podcast-Produktion. Was ich zum Beispiel niemals anbieten würde, wäre dann irgendwas, wo es um, weiß ich nicht, um Dramaturgie oder um Schnitttechniken oder so Sachen geht, wo du dann wirklich Professionisten brauchst, die sich ausschließlich mit dem Medium Video auskennen und darauf spezialisiert sind, aber so ein Video für eine Podcast-Produktion ist in den letzten paar Jahren schon wesentlich einfacher geworden, jetzt auch für Kunden wesentlich einfacher geworden. Also das ist halt, weil das Equipment einfach immer handlicher wird und immer einfacher wird. Es werden einfach auch die Geräte wesentlich günstiger und besser.
Also und leichter und kleiner. Also man muss jetzt nicht mehr mit diesem Riesenwaggerl durch die Gegend fahren. Immer.
Jetzt, genau, und es gibt auch Podcast-Agenturen, die produzieren alle Videos, die haben einfach iPhones. Also da kauft sich keiner mehr irgendein Sony Alpha oder irgendein Video-Equipment, sondern da ist vielleicht noch ein Licht dabei und da ist ein iPhone, das stellen sie im Hochformat her und die Sache ist damit erledigt. Es ist zwar dann noch immer ein großer Aufwand, das ganze Post zu produzieren. Also das ist jetzt nicht weniger, sondern mehr Aufwand, das Ganze mit Videos, weil da die Datenmengen riesig sind. Aber die Produktion selber ist, also ich muss jetzt keine 1000 Euro Equipment-Miete pro Tag verrechnen, um Video produzieren zu können. Und das macht es halt schon wesentlich einfacher.
Und da hat sich ja auch unsere Learning-Kurve, was so verschiedene Aufträge angeht, sehr verändert, oder Daniel? Da bist du eigentlich der am meisten davon betroffen, wenn man das so sagen kann.
Ja, genau. Da bin einmal ich ja betroffen. Stimmt, ja. Ja, Learning-Kurve, was Aufträge betrifft. Da geht es aber vor allem darum, dass man jetzt besser abschätzen kann, wenn eine E-Mail kommt, wo was eigentlich daraus werden könnte. Also was wir zum Beispiel jetzt als Agentur nicht mehr machen oder was ich nicht mehr mache, ich mache bei keiner Ausschreibung mehr mit. Das interessiert mich überhaupt nicht. Das liegt aber vor allem einfach nur daran, dass wir haben jetzt bis jetzt bei 2 großen Ausschreibungen mitgemacht, die wir gewonnen haben, und dann hat es noch eine gegeben, so eine richtige Ausschreibung, also nicht nur eine Anfrage mit Angebotslegung, sondern so eine Ausschreibung ist ja noch einmal eine eigene Baustelle, wo man ja Monate dabei sitzt. Hm. Man muss Formulare abgeben. Da kann passieren, dass dann zum Schluss 100 A4 Seiten geschrieben sind, wo ganz, ganz viele Sachen verlangt werden, wo auch ganz viele rechtliche Sachen erledigt werden müssen, wo man zum Beispiel vom Bezirksgericht Wien oder vom Handelsgericht Wien, ich weiß gar nicht mehr, irgendeine Bescheinigung, dass mein Unternehmen auch tatsächlich existiert. Und das sind alles Tasks. Und das ist aber nicht ein Task, sondern das sind halt, weiß ich nicht, 50 Tasks, die alle erledigt werden müssen. Und bei unserer allerersten Ausschreibung habe ich noch gedacht, so, warum hat man da 3 Monate Zeit? Ich schicke dir ein Angebot, okay, da brauche ich jetzt eine Zeitl, aber warum?
Du brauchst 3 Monate Zeit, damit du das abschließt.
Und ja, und das war tatsächlich, da ist man dann 3 Monate eingespannt. Also eine andere Ausschreibung war zu 100% auf Englisch. Und das ist zwar jetzt nicht so das größte Problem, Englisch, aber ich habe dann in diesen Unterlagen, das waren dann halt, weiß ich nicht, 30, 40 Seiten Text auf Englisch, ich habe alle Fremdwörter googeln müssen, weil ich nicht gewusst habe, was das Wort jetzt heißt. Vor allem in dem technischen oder in diesem Agenturkontext, was die alles wollen von uns. Und dann hast du eine gewisse Zeit, dass du dort Fragen stellst. Und dann habe ich irgendwann mal gemerkt, ah, okay, man hat 3 Monate Zeit für quasi die erste Rückmeldung und die brauchst du auch bis zum letzten Tag. Und wir machen einfach nicht mehr mit, weil wir, blöd gesagt, klein sind dafür. Also es macht für uns keinen Sinn, jetzt bei irgendeiner riesengroßen Ausschreibung mitzumachen, wo ich quasi Angst haben muss, weitere MitarbeiterInnen einstellen zu müssen. Das Problem haben wir einmal gehabt, wo wir aufgrund einer gewonnenen Ausschreibung Mitarbeiter einstellen haben müssen. Und dann hat sich im Vertrag verborgen, dass das Unternehmen nicht alles abrufen muss, was es bestellt hat, und zum Schluss hat es 10% abgerufen. Und das ist halt dann schwierig, so grundsätzlich. Es ist vielleicht für ein größeres Unternehmen nicht so schwierig, aber für ein kleines Unternehmen ist es einfach, es ist einfach nur mühsam. Und es ist auch vor allem für alle MitarbeiterInnen in so einer Agentur auch sehr mühsam, weil das war jetzt gerade vor kurzem, vor 3, 4 Monaten war es einmal ein Thema, machen wir bei einer Ausschreibung mit für ein Podcast- und Videoprojekt, das über 3 Jahre geht, wo wir mindestens eine Mitarbeiterin gebraucht hätten, die dieses ganze Projekt einfach nur als Projektmanagerin verwaltet. Und da muss man sich halt dann damit beschäftigen und da muss man sich auch agenturintern damit beschäftigen, okay, wie handeln wir das jetzt? Wir haben plötzlich im Monat einen Arbeitsaufwand von 150 Stunden mehr und zahlt sich das dann irgendwann einmal überhaupt aus. Und warum ich eigentlich nicht mehr, also wo ich dann beschlossen habe, dass wir nicht mehr bei so großen Ausschreibungen mitmachen. Ich habe schon bei 2 Ausschreibungen mitgemacht, wo im Vorfeld dieser Ausschreibung niemand gewusst hat, was sie eigentlich brauchen. Und dann habe ich mit denen schon Monate hin und her korrespondiert. Naja, das, wenn ihr das machen wollt, dann wird es halt das auch noch brauchen. Und wenn ihr Videoproduktion wollt, dann müsst ihr halt auch einschreiben, welches Format da zum Schluss rauskommen soll. Braucht ihr Social Media Videos? Dann ist wieder die Rückfrage gekommen, naja, okay, aber wie viel Social Media Videos, wie viel Hochformat Videos gehen da draus und bla bla bla. Und dann ist plötzlich hat die Ausschreibung gestartet und nach einem Monat kriege ich E-Mail. Ja, danke für das Einreichen. Und wir haben das Best-Bieter-Prinzip oder der günstigste, sie haben den günstigsten nehmen müssen. Und das war dann irgendein Freelancer aus irgendeiner Nachbarstadt von diesem Standort, dieser Organisation. Und dann habe ich mir gedacht, so Alter, das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht mehr, weil da gehen einfach Monate an Arbeit und Gedankenkraft rein.
Hm. Na, das müsste eigentlich eine extra Person machen, ne? Und nicht so ja, nebenbei. Genau. Das also geht nicht nebenbei.
Nein, und bei Baufirmen zum Beispiel, ich habe nie verstanden, warum Baufirmen eigene Mitarbeiterinnen haben, die nur Ausschreibungen machen. Ja, weil die halt einfach tausende Sachen mitbedenken müssen. Und das ist halt so, ich habe sogar bei Anke, das ist dieses Auftragnehmerkataster Österreich, einen Account, der kostet mir im Jahr, weiß ich nicht, 500, 600 Euro, wo wir dann Ausschreibungen kriegen. Also wo wir dann Infos kriegen zu Ausschreibungen. Da gibt es dann eine E-Mail, eine neue Ausschreibung und ich weiß nicht, das war damals irgendwie so, alles, was über 100.000 Euro Jahresumsatz ist, bei diesem Projekt muss europaweit ausgeschrieben werden. Und da kriegt man dann eine E-Mail, jetzt gerade vor kurzem wieder, ist so eine E-Mail gekommen von diesem Auftragnehmerkataster Österreich und die wollten ein Magazin machen, ein Printmagazin, Events und Podcast plus Videopodcast. Und das irgendwie auf 2 Jahre oder auf 3 Jahre und da ist schon genau drinnen gestanden, wie viele Episoden das sind und hin und her. Und ich habe das E-Mail einfach gelöscht, weil ich gewusst habe, wenn ich da jetzt bei dieser Ausschreibung mitmache, weil man kann ja auch zum Beispiel zu zweit so eine Ausschreibung machen, dass es halt eine Agentur gibt, die den Printbereich macht, dann gibt es vielleicht noch jemanden, der das Eventzeug machen kann. Und wir werden halt dann für Podcast und Videopodcast zuständig gewesen. Aber wenn ich mir jetzt überlege, dass ich im nächsten halben Jahr nur in diese Ausschreibung hineinarbeite. Und das Interessante ist, vor 5 Jahren oder vor 4 Jahren hätte ich mein gesamtes Herzblut in diese Ausschreibung gelegt, weil ich nicht gewusst habe, was das für ein riesengroßer Aufwand ist. Ja. Also generell für alle Beteiligten. Das ist also, das hat sich in den letzten Jahren schon brutal geändert.
Und wenn man dann schon mal irgendwie mittendrin ist, dann will man jetzt auch nicht aufhören, ne? Also dann machen wir halt die Ausschreibung fertig, aber
ja, das genau.
Ist halt die Frage, man kann sie ja eh nur im Nachhinein einschätzen, ja. Ob es sich ausgezahlt hat, aber ich glaube, ja. Wir haben jetzt einfach eine gute Mischung aus kleineren und größeren KundInnen und
ja. Das, ja. Was sich auch interessanterweise brutal geändert hat und das habe ich mir gestern gerade gedacht, wir haben letzte Woche am Freitag die Zusage gekriegt für ein Projekt für Neues. Und da war der erste Kontakt im November 2024. Und das ist jetzt aber kein Projekt, wo es um 500.000 Euro geht, sondern das ist einfach das wird ein schönes, rundes, kleines Podcast-Projekt werden. Aber das ist jetzt November, dann ist Dezember, Jänner, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli. 8 Monate war das jetzt durchgehend alle paar Wochen Korrespondenz mit diesem Unternehmen. Und das kann man ja, also ich muss, wenn ihr dann von wirtschaftlicher Seite denke, ich kann das nicht verrechnen. Also ich kann denen jetzt nicht, ich habe gestern nachgeschaut, ich glaube, wir haben 15 oder 16 E-Mails geschrieben, wo es irgendwie nur darum gegangen ist, was wir jetzt machen, was wir nicht machen, was sie wollen, was sie nicht wollen. Und jetzt, 8 Monate später, haben wir dann die Zusage gekriegt. Und das ist ein sehr, sehr kleines Projekt. Also sehr, sehr, aber es ist ein relativ kleines Projekt. Und sogar da frage ich mich schon, okay, zahlt sich eigentlich der Aufwand der letzten 8 Monate auf? Aus. Und deswegen macht ja genau, ich mache dann in der Agentur genau die Sachen, weil ich unter Anführungszeichen als Chef dieser Agentur nichts koste, so in die Richtung. Weißt du, wie man, ich muss meinen eigenen Aufwand jetzt nicht immer gegenrechnen und funktioniert dann nicht, wird dann nicht funktionieren, weil ja, ich meine Stunden halt nicht soll. Und das hat sich wirklich brutal verändert, weil es gibt auch Anfragen, wo wir von Anfang an schon sagen, na, das machen wir jetzt nicht. Ja. Das geht mir jetzt nicht mit. Es gibt auch Anfragen, das ist jetzt gerade aktuell, die läuft seit, weiß ich nicht, 3 oder 4 Monaten. Letzte Woche oder vor 2 Wochen kriegen wir eine E-Mail, wir melden uns fix in die nächsten 2 Wochen und dann ruft mir auf einmal eine andere Agentur an und sagt, hey, wir haben gerade eine E-Mail gekriegt, da läuft eine Ausschreibung, wir bieten das an, aber könnt ihr das dann für uns machen? Und da habe ich gesagt, ja, die läuft eigentlich schon nicht seit 3 Wochen, die läuft seit 4 Monaten und da haben wir schon mitgeboten. Und das ist, glaube ich, einerseits ein bisschen die wirtschaftliche Lage, was jetzt gerade ist, dass sich so Sachen brutal verzögern, wo es auch nur um die Antwort von einem Angebot schon jetzt mittlerweile um Monate handelt.
Mhm.
Und deswegen muss man, und das war halt vor 4, 5 Jahren nicht, sich schon im Vorfeld sehr genau aussuchen, wo man jetzt eigentlich reinkommen will, welches Angebot man überhaupt abschickt. Und das soll jetzt nicht respektlos klingen oder so, aber ich merke bei einem E-Mail, merke ich sofort, wie ernst meint der Kunde das jetzt. Also wenn ihr eine E-Mail kriegt, wo drinnen steht, wir wollen 6 Episoden produzieren in den nächsten 4 Jahren, dann kriegt der von mir 3 Minuten später irgendein Standardangebot zurück, wo ich mir keine Sekunden auch noch Gedanken drüber mache, weil da denke ich mir so, okay, was willst du mit 6 Episoden in den nächsten 3 Jahren? Bitte meld dich dann, wenn es soweit ist, so in die Richtung geht das dann.
Ja, das ist ja oft so, dass Firmen, weiß ich nicht schon, wie viel im Voraus planen und dann dieses, ja, wir melden uns, das kann man gleich dann eigentlich so ein bisschen vergessen. Ja,
ja, also genau. Und dann
für uns ist es nicht relevant.
Und dann passiert es aber wieder, und da muss man sich, glaube ich, selber ein bisschen frei machen davon, dass ich habe ja vor 3, 4, 5 Jahren habe ich noch auf jedes E-Mail ganz, ganz dringend gewartet. So, ich habe mir jetzt da Gedanken gemacht und ich habe mich hingesetzt, ich habe das ganze Projekt durchgespielt.
Jetzt machst du es auch mit ChatGPT, eine Standardantwort.
Nein, so eine Standardantwort, wo ich merke, okay, der fragt jetzt nicht nur Podcast-Agenturen im Speziellen, sondern der schickt einfach eine E-Mail an 200 Leute aus und nimmt dann das Billigste. Das merkst du ja. Also wie viel Zeit nimmt sich denn eine Auftraggeberin oder Auftraggeber, um dieses Projekt überhaupt zu machen? Und das merkt man halt irgendwann nach ein paar Jahren. Und wenn ihr dann eine E-Mail kriegt, das mit 2 Zeilen, ja, wir planen ein Podcast-Projekt, 6 Episoden in den nächsten 3 Jahren, bitte um Angebot. Da denke ich, boah, da sind so viele Fragen offen, also wie soll ich da ein Angebot schreiben? Also mit Moderation oder ohne Moderation, wie viele Personen, wie lang ist die Episode? Da weiß ich, okay, der hat sich noch keine Sekunde mit diesem Angebot überhaupt beschäftigt. Und genauso wenig, wie der sich dann mit dem Angebot beschäftigt, beschäftige ich mich dann jetzt mittlerweile auch genauso wenig mit dem Angebot, weil da weiß ich, das wird wahrscheinlich nichts werden.
Ich glaube, das war jetzt das Zitat dieser Episode. Das könnte man fast herausnehmen für One-Liner.
Du meinst, da weiß ich, da wird wahrscheinlich nichts werden.
Das wird nichts
werden. Das ist das Zitat dieser Episode. Na, aber das hat sich brutal verändert und da bin ich ja froh, dass in den letzten paar Jahren sehr viele Sachen nicht funktioniert haben. Was jetzt so mit Angeboten und so was zu tun hat, weil man daraus einfach brutal viel lernt.
Ja, aber es gibt ja auch Aufträge, die zum Beispiel einfach ganz anders begonnen haben, als sie dann geändert haben. Ja, ohne jetzt Namen zu nennen, aber.
Was hat zum Beispiel dann so begonnen?
Ich glaube, ich nenne jetzt hier keine Namen, aber es gab halt Formate, wo vielleicht dann ja, andere Menschen involviert waren ab einem gewissen Zeitpunkt und dann war es eigentlich ein anderer Auftrag.
Stimmt, ja. Ja, das passiert auch
also
wieder. Ja, genau, dass ich das.
Mittendrin kann sich das auch ändern.
Wenn sich dann auch mehr, also deswegen finde ich ja, also diese Angebote sind immer super Richtwert. Aber früher war ich ganz stolz drauf, wenn ich ein Angebot abgeschickt habe, das eine sehr hohe Summe zum Schluss gehabt hat. Und jetzt denke ich mir so, okay, also erstens einmal ist es dann, wenn es Gold am Konto ist. Und zweitens ist es jetzt nicht so extrem wichtig, was ich ins Angebot reinschreibe. Weil meistens kommt man in der Vorbereitung von so einer Produktion drauf, dass sich ganz viele Sachen verändern werden. Auch jetzt zum Beispiel Anzahl der Episoden. Das ist 25 Episoden im Jahr ist einmal so ein Richtwert. Wir sind jetzt zum Beispiel gerade bei einem Angebot dabei. Da geht es um 30 Episoden, wo der hoffentlich zukünftige Kunde davon ausgeht, dass pro Tag 4 Episoden produziert werden. Und ich mache das seit 2018, ich habe mein ganzes Leben noch nie 4 Episoden an einem Tag produziert. Und technisch ist das möglich. Technisch produzieren wir 10 Episoden am Tag. Aber die Person, die
dort sitzt,
genau, also erstens einmal musst du alle beteiligten Personen für 4 Episoden an einem Tag zur gleichen Uhrzeit an einen Ort bringen. Das ist schon einmal brutal. Aber auch die Person, die dann dort sitzt und das Ganze moderiert und sich wirklich auf 4 Episoden vorbereiten muss und diese 4 Episoden, also die wird einfach wahr hinterbieren. Die wird einfach nach der 2., 3. Episode wird die müde werden und sich denken, boah, Alter, jetzt. Das ist sowas, wo man dann auch danach und im Zuge dieses Projekts draufkommen wird, ah, okay, nein, das funktioniert jetzt nicht so. Und da haben wir Gott sei Dank dann auch jetzt mit dem sehr gutes Gespräch geführt und gesagt, ja, also machen wir mal, rechnen wir mal nicht in Episoden, sondern rechnen wir in Produktionstage. Nur, dass wir einfach das beide Seiten wissen, was dort passiert. Vor vier, fünf Jahren hätte ich 30 Episoden angeboten und ja, natürlich machen wir das. Ist überhaupt kein Problem. Vier Episoden, locker.
Das kann nicht schief gehen. Es wird jedes Mal funktionieren, dass vier Episoden zustande kommen an einem Tag. Genau. Fix. Genau.
Ja, und so haben sich die Sachen halt dann tatsächlich brutal verändert. Auch jetzt Vorträge zum Beispiel, also wir machen ja ganz viel so Vorträge, Workshops, vor allem bei der Österreichischen Medienakademie, einen schönen Gruß an den Niki Koller. Die haben sich tatsächlich auch verändert, weil sich einerseits eben genau das, was wir jetzt gerade alles besprochen haben, hat sich halt geändert, also alles, was so auf einem technischen Level ist, aber es hat sich auch geändert, warum zum Beispiel Menschen Podcast hören. Also es war halt vor ein paar Jahren noch, also nicht Nachrichten ganz wichtig und jetzt plötzlich ist es halt Unterhaltung, Information so in die Richtung. Und das macht halt schon was mit dem ganzen Podcast-Projekt. Also wenn du jetzt als Unternehmen was planst, dann hat sich jetzt auch die Personengruppe geändert, die dieses Format hört. Wo es früher noch mehr Männer waren, sind jetzt plötzlich mehr Frauen, die Podcasts hören. Und
das haben wir in der letzten oder vorletzten Episode habt ihr das etwas genauer besprochen. Genau. Und wir haben auch einen Blogbeitrag gemacht zu diesen neuen Studien, die vor kurzem rausgekommen sind.
Ja, genau. Und das ist halt so ein Thema. Also ich könnte jetzt eigentlich seit 5 Jahren den gleichen Podcast-Workshop halten und inhaltlich könnte das alles das Gleiche sein. Es wird wahrscheinlich keiner checken, der dort drinnen sitzt, weil das für die meisten alle ein neues Medium ist. Aber nachdem wir halt auch immer up-to-date sein wollen, ist das halt auch alles mit einem gewissen Aufwand verbunden und das hat sich schon sehr verändert. Also ich mache jetzt zum Beispiel eigene Workshops mit KI in Podcasts. Das hat vor 2 Jahren noch keinen interessiert. Vor 2 Jahren hat noch niemand gewusst, was eigentlich eine KI ist, macht und tut. Und jetzt auf einmal hat sie so einen Stellenwert, dass ich 3 Stunden, 5 Stunden, 6 Stunden nur über das eine Thema reden kann, wo ich mich auch total neu vorbereiten muss, weil ich habe...
Naja, du kannst jetzt nichts vorbereiten, zum Beispiel, wenn wir jetzt im November einen Workshop haben, kannst du es jetzt noch nicht vorbereiten oder zumindest nicht fertig vorbereiten, weil bis dahin wird sich auch schon wieder so viel geändert haben. Ja. Und wer weiß, was Auphonic für neue Tools hat oder andere Plattformen auch. Also das muss man echt super up-to-date machen.
Also ich habe ja zum Beispiel in meinem letzten Workshop bei der Österreichischen Medienakademie noch über HappyScribe geredet, weil ich bis dorthin sehr viel das mit HappyScribe gemacht habe. Oder auch beim Projekt mit Profil habe ich sehr viel mit HappyScribe transkribiert und Stellen rausgesucht und geschaut und wo ist der Stall und der Stall. Das mache ich jetzt nicht mehr mit HappyScribe. Die Plattform, ich habe sie gelöscht. Ich habe mein Abo gelöscht. Das hat auch 100 Euro gekostet im Jahr. Oder mehr sogar, oder 20 Euro im Monat. Jedenfalls hat sich der Teil, über den ich eigentlich tatsächlich recht lang geredet habe, einfach in Luft aufgelöst, weil eine Plattform wie Riverside das gesamte Modell übernommen hat und ich jetzt über Riverside reden will.
Ja. Dass und man jetzt das quasi nicht mehr eigene Plattformen braucht für Transkripte. Ne? Ja. Also das ist ja quasi alles in einem.
War und eins fällt mir noch ein, über letztes Jahr, glaube ich, war das, letztes Jahr in der FH Oberösterreich einen Bachelor-Lehrgang gehabt, tatsächlich unterrichtet in einer Fachhochschule. Und da war in ein Teil von diesem Lehrgang, das war sogar ein ganzer Tag, war Produktion und Postproduktion. Und dann bin ich dort im Tun draufgekommen. Das sind alle so zwischen, weiß nicht, 22 und 25 oder 22 und 27 so da drinnen irgendwo. Da bin ich draufgekommen, das macht absolut keinen Sinn, in einer Fachhochschule, wo es auch um Medien geht, mit denen über Produktion und Postproduktion zu reden oder über Mikrofone und so sagen, weil die wissen alle, wie man Content produziert. Ich habe zwar mein gesamtes Equipment mitgehabt und das war wirklich schwer und da waren wirklich viele Leute. Ich habe alles aufgebaut und zum Schluss haben sie einfach mit den Handys produziert und mit den Handys geschnitten. Die haben einfach Podcasts im CapCut geschnitten und das hat zum Schluss ganz genau sich so angehört wie ganz normale Produktion, weil die jungen Leute so fit sind bei dem ganzen Thema. Und das hätte es wahrscheinlich vor 4, 5 Jahren auch noch nicht so gegeben. Also das hat sich brutal
Die Programme gab es noch nicht. Und die Handys waren jetzt auch noch nicht so gut.
Stimmt, aber das ist so, was sich wirklich brutal verändert hat. Also was auch cool ist, weil die werden alle irgendwann fertig mit der FH, die werden alle irgendwann in Unternehmen sein und die werden auch alle irgendwann einmal Unternehmen führen oder in führenden Positionen sitzen oder in den Positionen sitzen, wo sie so Sachen entscheiden werden. Und da kommt schon eine sehr fitte Generation noch in diese Etagen, wo dann so Medienprojekte ja entschieden oder ausgeschrieben oder irgendwo.
Aber Daniel, du redest, als wärst du 60.
Nein, ich bin nicht 60, aber ich bin tatsächlich 15
die jungen
Jahre,
Leute.
Ja, aber ich bin 15 Jahre älter als jetzt jemand, der 23 oder 24 ist und frisch auf der Uni ist. Und wenn ich mir überlege, wie es bei mir war auf der Uni, Universität Klagenfurt, wir haben einen fucking Overhead-Projektor gehabt. Einen Overhead-Projektor.
Die Jüngeren, das war bei mir eigentlich noch in der Schule, ja. Uni vielleicht nicht mehr.
Ja, aber also Overhead-Projektor, ihr werdet es fix anfinden im Technischen Museum in Wien. Aber das war bei uns Overhead-Projektor. Das war, als Beamer hat man zwar gekannt, man hat gewusst, dass dieses Ding existiert, aber nicht an der Universität Klagenfurt. Da hat es für, weiß ich nicht, für 5 Hörsäle einen Overhead-Projektor gegeben. Da hat man so eine durchsichtige Folie drauf getan. Und dann hat diese durchsichtige Folie ist mit Licht angestrahlt worden. Und du hast da oben dann, es war richtig schlecht. Also deswegen.
Gut, das hat sich auch ein bisschen verändert.
Das hat sich ja ein bisschen
wahrscheinlich
verändert.
Wahrscheinlich ein bisschen.
Ja, genau. Aber das ist nicht so lang her.
Was machen wir sonst noch, Daniel? Als Podcast-Werkstatt. Wir haben ja jetzt schon einige Punkte da aufgezählt.
Wir machen sonst noch, ich habe letzte Woche gerade mit einer jungen Dame telefoniert, die gerade ihr Matura-Projekt macht und das Matura-Projekt wird ein Podcast werden und da helfen wir ihr dabei. Das machen wir zum Beispiel.
Cool, das habe ich gar nicht gewusst. Nice.
Ja, das war ein Anruf, ein Telefonat und sie war sehr nervös und hat nicht genau gewusst, wie sie tun soll und hin und her und was er dazu alles braucht und ich habe dann, und dann hat sie mir gesagt, okay, sie hat irgendwie 3 oder 4 Monate Zeit dafür. Und ja, genau, voll wirksam.
Weißt du, wenn jemand sagt, ja, ich habe 3-4 Monate Zeit, dann ist schon 5 Staffeln fertig.
Ja, genau, das wird schon aus dem Kopf gestrichen, als Stressfaktor ist das keiner mehr.
Hm.
Ja, aber was machen wir als Podcast-Werkstatt sonst noch? Werbung verkaufen tatsächlich für Podcasts, das ist auch ein neuer großer Teil, der jetzt dazugekommen ist. Also neu für uns, vor allem neu, weil das ist nicht unser Hauptgeschäft.
Das könnte eine eigene Episode werden, tatsächlich, für Ihanus.
Ja, stimmt, ja.
Es ist viele Learnings auch.
Da könnte man tatsächlich einen Stefan Lasnik einladen. Mhm. Der ist nämlich der sich mit Werbung verkaufen auskennt. Podcast-Pionier in Österreich. Ja, und was machen wir sonst noch in der Podcast-Werkstatt? Ich glaube, da sollte man sich das anschauen auf www.podcastwerkstatt.com. Hast du noch irgendwas zum Sagen, Anja?
Dass wir natürlich auch Blogbeiträge schreiben, weil das hat
Blogbeiträge
die,
schreiben auch noch.
Blogbeiträge schreiben wir und ja, so
Dank
Sachen wie, ja, na wirklich, tatsächlich nicht. Ich glaube, wir sollten uns so ein Zeichen überlegen mit, also KI-free, also AI-free. Das kann man
das
tatsächlich schauen.
Super Idee.
Ja, dann mit Podcast-Werkstatt.
So was wie ein armer Gütesiegel.
Ja, genau.
So human.
Nein, wirklich, das ist auf Büchern und Comics kann man das schon oft sehen.
Wirklich?
Ja.
Ja, dann hast du jetzt gerade entschieden, dass wir das jetzt machen in Zukunft.
Ja, wir machen das.
KI-freier Text.
Genau. Und in so einem Podcast-Werkstatt-Logo.
Das müssen wir noch der Carmen irgendwie
Design
beibringen, dass du jetzt gerade entschieden hast, dass wir das machen, aber das ist jetzt gerade entschieden.
Na, passt. Das freut mich.
Das ist sowas wie ein armer Gütesiegel quasi. Das ist dann,
ja, genau.
Human-written Gütesiegel.
Podcast-Werkstatt Gütesiegel. Das ist zu lang.
Ist ja wurscht.
Aber ich sehe, wir reden schon fast eine Stunde.
Das
Vorlag.
Das
und du hast noch deinen Kaffee?
Der ist schon lang leer, leider.
Das ist
ich wollte gerade dann trinken, aber
ja.
Ich will mir jetzt am Machen gehen.
Ja.
Daniel, danke für die Zeit.
Ja, danke für deine Zeit.
Du gehst jetzt noch, nein, nicht produzieren, sondern jemanden vorbereiten auf die erste Produktion.
Genau so ist es. Heute gehe ich zu einer neuen Kundin. Ja, und in ein paar Wochen sollte es wieder ein neues Podcast-Projekt geben. Also das Podcast-Projekt gibt schon, aber neue Episoden eines bestimmten Podcasts.
Da hat es zum Beispiel vom Kontakt bis zum Auftrag 2 Wochen maximal gedauert.
Ja, das mögen wir.
Und da haben wir schon auch gleich ganz am Anfang gewusst, das wird was.
Ja.
So, und ich sage gleich mal Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Anja, für deine Zeit. Folgt uns auf Instagram und auf LinkedIn und auf allen anderen Plattformen, die es zum Folgen gibt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao. Podcast-Werkstatt.